du was geschrieben?
Jetzt weiß ich auch, warum du nicht geschrieben hast. Dann hast du ja halt noch was vor.
Ja, und dann geht nicht in Tränen aus. Vielleicht kann man auch sagen, kommst du zu
mir? Oh no.
Aber da ist es aber
ich wäre richtig weit gekommen. Ich müsste. Ich habe eine Stunde Übungsaufgabe gemacht.
Aber es ist so, dass die Leute, die dort kein Praktikum machen, in der ersten
Runde. Ja, ich wäre.
Nee, nee, aber ist ja fair.
Okay, dann würde ich langsam mal anfangen. Krass, dass so viele von euch da sind. Ich dachte ehrlich gesagt, bei dem Wetter kommt niemand. Das freut mich gerade mega. Ja, voll schön, dass ihr da seid. Ich bin die Lisa. Ihr kennt mich wahrscheinlich entweder von gemeinsamen Sachen organisieren oder du findest mich jetzt nicht. Das ist meine Schwester. Oder wegen den blöden Nachrichten, weil ich ein Berufsverbot bekommen habe. Genau. Ich mache aber nicht nur so Klimaaktivismus-Zeug, sondern eigentlich bin ich Pädagogin und habe Lehramt studiert. Und im Zuge meines Zusatzstudiums Environmental Studies ist dann dieses Buch entstanden. Es ist nicht entstanden, wie so manch Journalist gerne live behauptet, weil ich jetzt zu viel Langeweile und Zeit durch das Berufsverbot habe. Das sagen die einfach mal so. Sondern genau, das war meine Abschlussarbeit, das ist 2024 geschrieben worden. Und nachdem der Verlag das dann ganz cool fand und genommen hat, war noch so ein ewig langer Arbeitsprozess. Und in dem ist es auch ein bisschen geupdatet worden immer wieder. Also es dürfte auf dem neuesten Stand sein. Es ist quasi, ihr dürft auch noch reinkommen, also wir können hier auch überall noch zusammenrutschen. Genau, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Weil ich zum einen irgendwie was brauchte, um eine Abschlussarbeit zu machen und es durfte kreativ sein. Und zum anderen, weil es irgendwie eine coole Gelegenheit war, mal so das, was ich in den letzten Jahren durch meine MitstreiterInnen im Politikbereich, aber auch in meinem Studium Environmental Studies, was ich da gelernt habe, mal zusammenzufassen. Und im Zuge dieses Zusammenfassens bin ich auf ganz viele Blindspots gekommen. Was weiß ich eigentlich alles noch nicht? Und habe dann da auch so ein bisschen weiter geforscht. Da ging es vor allem auch Richtung indigene Perspektiven, sowohl quasi aktivistische Indigene als auch wissenschaftliche indigene Perspektiven, die teilweise eingeflossen sind. Aber also es ist irgendwie so ein buntes Mischmasch und hat natürlich immer noch ganz viele Blindspots, weil man nie ausgelernt haben kann. Und wichtig beim Schreiben war mir, dass es für viele Menschen zugänglich ist. Der Klimadiskurs ist ja schon oft sehr akademisch geprägt und meistens ist auch, also so die Leute, die sich irgendwie in der Klimabubble engagieren, sind auch sehr oft AkademikerInnen. Und ich finde es sehr schade, wenn es quasi in dieser Bubble bleibt, weil dem auch ein bisschen was Elitäres anmutet oft. Und mein Anspruch war sozusagen, ein Buch für alle zu schreiben. Was sehr cool war, mein 14-jähriger Halbbruder hat drüber gearbeitet, dass es auch wirklich verständlich ist, weil irgendwie nach ein paar Jahren Studium merkt man selber gar nicht mehr, wie man verkorkst man eigentlich spricht. Genau, und es hat super viele Bilder. Ich habe deswegen auch eben quasi eine PowerPoint, weil ich euch so ein bisschen zeigen will, wie es aussieht, weil es soll auch für lesefaule Menschen geeignet sein. Und es hat viele Querverweise, es ist quasi ein Sachbuch, aber es ist auch ein politisches Buch. Und ich glaube, ich würde einfach gleich mal reinstarten. Das wird jetzt spannend mit Mikro und so, aber das machen wir. Genau, also dieses Buch hat 4 Kapitel. Das erste Kapitel, da geht es um Klimaungerechtigkeit. Und mir ist eine globale Perspektive sehr wichtig. Das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn man dann irgendwie organisiert, diese globale Perspektive sinnvoll mit reinzunehmen. Aber in einem Buch geht das sehr gut. Genau, da würde ich jetzt einfach mal anfangen. Ich springe so ein bisschen zwischen den Kapiteln, weil das Buch auch so ist, dass man das so lesen kann, dass man hin und her springt und... Genau, ich hoffe, es ist auch so verständlich. Genau, wie ihr seht, ich habe das jetzt so ein bisschen so gemacht, damit ihr seht, wie es aussieht. Die Klimakrise hätte ohne Kolonialismus bzw. Imperialismus nicht entstehen können. Weite Teile des Planeten wurden für billige Ressourcen und Arbeitskraft ausgebeutet, was mit Sklaverei, der Zerstörung ganzer Kulturen, Mord, Völkermord und Umweltzerstörung einherging. Im Jahr 1914 kontrollierten Europa und die USA 84% der gesamten Erde. Zwischen 1880 und 1990 war der sogenannte globale Norden, also kolonisierende, ressourcenabbauende Länder, verantwortlich für 84% des CO2-Ausstoßes bezogen auf fossile Brennstoffe, also Öl, Gas, Kohle, für die meiste Abholzung und den größten Anteil an giftigen Abfällen. Hier vorne ist noch Platz, ihr könnt einfach vorrutschen. Bis 2015, also ne, vor 10 Jahren, verursachten die damaligen G8-Nationen Frankreich, Japan, Deutschland, Italien, die USA, Kanada und das Vereinigte Königreich sowie Russland 85% der globalen CO2-Emissionen. 8 Nationen, 85%. Die Klimakrise trifft vormals kolonisierte Regionen oft besonders hart. Diese Diskrepanz wird auch Klima-Apartheid genannt und Begriffe wie globaler Süden oder MAPA, Most Affected People and Areas, sind zwar nicht so ganz eindeutig definiert, werden aber oft genutzt, um Subsahara-Afrika, Südasien und Lateinamerika zu beschreiben. Beispiele für die starke Betroffenheit des globalen Südens sind zum etwa der tropische Wirbelsturm Idai verwüstete 2019 die Stadt Beira in Südostafrika. Dabei wurden 1000 Menschen getötet, Gebäude und das Stromnetz zerstört. Überschwemmungen entlang der Küste Bangladeschs und Vietnam sorgen immer wieder für Ernteausfälle. Das Salzwasser schädigt nutzbares Land. Kuba wurde 2004 zweimal von Hurricanes heimgesucht. Menschen aus den betroffenen Regionen fordern deshalb sogenannte Loss-and-Damage-Zahlungen, von den vormals kolonisierenden und immer noch extrahierenden, also ressourcenabbauenden Ländern des globalen Nordens. Die Länder, die durch die Klimakrise am stärksten gefährdet sind, trifft die wenigste Schuld. Jetzt jumpen wir ein bisschen. Thema Reichtum versus Armut im globalen Norden und globalen Süden. Wer kann es sich eigentlich leisten, sich vor Naturkatastrophen zu schützen? Wer kann es sich leisten, danach das eigene Heim wieder aufzubauen? Wer hat eine Stimme? Wer hat politische Teilhabe? Steigende Lebensmittelpreise durch Ernteausfälle treffen Ärmere besonders stark. Sie können sich in der Regel keine Klimaanlage, Pools oder gar ein gekühltes Zweithaus leisten. Darüber hinaus arbeiten sie eher auf Baustellen in der sengenden Sonne oder an anderen dem Wetter ausgesetzten Orten. Als Mietende sind sie hinsichtlich Isolierung, Sicherung gegen Überschwemmungen und so weiter dem guten Willen ihrer VermieterInnen ausgesetzt und teilen sich ihre Räume durchschnittlich mit mehreren Menschen als in reicheren Haushalten. Ansteckende oder durch Insekten übertragende Krankheiten verbreiten sich in der Hitze schneller, was durch die Klimakrise wiederum verstärkt wird. Das betrifft vor allem diejenigen, die keinen oder kaum Zugang zum Gesundheitswesen haben, wie etwa von Armut betroffene Menschen. Zwischen 1999 und 2019 verdoppelte sich die Anzahl der Naturkatastrophen. Menschen aus armen Ländern sterben durch diese 6-mal häufiger als Menschen aus reichen Ländern. Für arme Landwirtinnen ist es besonders schwer, Ernteausfälle, zum Beispiel nach Dürren, auszugleichen. Wasser ist an vielen Orten der Welt bereits eine knappe Ressource und ein Gegenstand unzähliger Konflikte. Durch die zunehmenden Hitzewellen und Dürren wird der Zugang zu Wasser erschwert, was dann wiederum besonders diejenigen trifft, die wenig Ressourcen, kaum politische Vertretung oder andere Optionen haben, sich durchzusetzen. Diejenigen, die in selbstgebauten Baracken leben, sind besonders betroffen. Ihr gesamtes Haus zu Hause könnte jederzeit einfach weggespült werden. Sie können ihren Besitz und ihre Familien oft nicht ausreichend vor Überschwemmungen schützen. Doch nicht nur die Klimakrise, sondern auch gewisse Formen der Klimapolitik treffen von Armut betroffene Menschen besonders stark. Darauf kommen wir dann später. Jetzt geht es eher mal um das Thema, wer verursacht eigentlich die Klimakrise? Reichen verursachen und verursachten die Klimakrise. Die Ungleichheit nimmt zu. Mit ihr steigt auch die Ungleichheit der sogenannten Fähigkeit zu verschmutzen. So verbraucht ein großes Haus oder eine Villa beim Heizen beispielsweise deutlich mehr Energie als eine kleine Wohnung. Klimaungerechtigkeit in Zahlen. Im Jahr 2019 haben die Emissionen der reichsten 1% der Menschheit, also na, wir reden jetzt nicht von Deutschland, sondern von der gesamten Welt, sie haben etwa 16% der globalen CO2-Emissionen ausgemacht, was den Emissionen der ärmsten 66% der Menschheit entspricht, also ungefähr 5 Milliarden Menschen. Sie haben CO2-Einsparungen von fast 1 Million Windturbinen an Land aufgehoben. Ihre Emissionen haben ausgereicht, um etwa 1,4 Millionen hitzebedingte Todesfälle zu verursachen. Seit den 1990er Jahren hat dieses 1% zweimal so viel CO2-Budget verbrannt wie die ärmsten 50% auf der Welt. Eine Einkommenssteuer von 60% für diese Superreichen würde mehr CO2-Äquivalente reduzieren als die gesamten Emissionen des Vereinigten Königreichs und etwa 6,4 Billionen Dollar für den grünen Umbau einbringen. Man spricht von CO2-Äquivalenten, wenn andere Treibhausgase wie zum Beispiel Methan in CO2 umgerechnet werden. 50, also na, jetzt reden wir von 50 Individuen auf diesem Planeten, der reichsten MilliardärInnen verursachen in 90 Minuten einen so hohen CO2-Ausstoß wie ein durchschnittlicher Mensch bezüglich der Weltbevölkerung in seinem ganzen Leben. Nur durch die Flüge eines solchen Milliardärs entstehen so hohe CO2-Emissionen, wie die durchschnittliche Weltbevölkerung in 300 Jahren produzieren würde. Und allein für die Emissionen der Yachten von Klaus-Michael Kühne, ein Deutscher, in einem Jahr bräuchte eine Durchschnittsdeutsche fast 1000 Jahre Lebenszeit. Also wir sehen, da sind wirklich unglaubliche Diskrepanzen. Der enorme CO2-Fußabdruck der Superreichen umfasst unterschiedliche Bereiche. Also es gibt den Luxuskonsum, wie eben die Yachten, Villen, Pools, die Privatjets. Es gibt aber auch die Emissionen aus Geldanlagen, das sind Aktien an fossilen Konzernen zum Beispiel. Aber eben auch CO2 durch politischen Einfluss, wenn eben Macht auf Staaten ausgeübt wird, die für ihr Wirtschaftswachstum von fossilen Konzernen abhängig sind. Und da gibt es die Polluter Elite Database und die listet Vorstände und Geschäftsführende von großen Öl-, Gas- und Kohlekonzernen auf, ihre Anteile an den Aktien und damit auch ihre Verantwortung für die Emissionen. Der Konsum der Reichen strapaziert die Umwelt und das Klima. Ein Privatjetflug von Rom nach Glasgow alleine kommt auf etwa 11,3 Tonnen CO2-Äquivalente, also mehr als die jährliche CO2-Emission einer Durchschnittsperson in Deutschland. Ein Privatjetflug. Die Lifestyle-Emissionen von nur 20 MilliardärInnen, unter ihnen 18 Männer und alle natürlich weiß, produzieren etwa 8000 CO2-Tonnen jährlich. Darüber hinaus üben die reichsten 1% starken politischen Einfluss aus, wenn es zum Beispiel um die Abschaffung fossiler Brennstoffe geht. Die Klimakrise hat wirtschaftliche Ungleichheiten um 25% erhöht. In den Ländern mit der höchsten Ungleichheit ist die Sterblichkeit durch Überschwemmungen 7-mal höher als in Ländern mit mehr Gleichheit. Die Klima-Apartheid bezogen auf Vermögen innerhalb von Staaten bzw. Städten zeigt sich in Mumbai, wo das von Armut betroffene Viertel Dharavi mit seinen Baracken, das seht ihr links unten, 6 Grad heißer ist als das direkt angrenzende reichere Viertel mit seinen Bäumen und großen offenen Plätzen. Dann seht ihr hier noch zwei Grafiken, die ich am Oxfam angelegt habe. Da sieht man einfach, dass PolitikerInnen mit viel Verantwortung eigentlich alle zu diesem 1% gehören. Ne? Das sind EU-PolitikerInnen, das sind irgendwie hier US-SenatorInnen und so weiter. Und da unten in diesem lustigen CO2-Ärmel sieht man eben auch, wie unterschiedlich wieder die CO2-Emissionen verteilt sind. Reiche haben die Klimakrise zu verantworten. Gleichzeitig leiden Arme am meisten unter ihr. Eine gerechte und wirksame Klimapolitik muss diesen Missstand unbedingt mitbedenken. Die ungerechte Verteilung der Folgen der Klimakrise zeigt sich auch in anderen Bereichen. Auf die gehen wir heute aber nicht ein. Genau, das zweite Kapitel ist ein Kapitel über Kapitalismus und die Umwelt. Das ist, glaube ich, mein Herzkapitel, sage ich mal. Ich gehe da jetzt nur auf die Klassenspaltung ein, weil das gut zu diesem Arm-Reich-Thema passt. Aber ich glaube, das ist das Kapitel, das uns am meisten hilft, die strukturellen, systemischen Ursachen der Klimakrise zu verstehen. Die Klassenspaltung. Das landet bestimmt in der nächsten Begründung für mein Berufsverbot. Die Geschichte wurde schon immer durch eine Form von Klassenkampf geprägt, egal ob versklavte Menschen und ihre Herrscher oder KapitalistInnen und Proletarier. Diese Begriffe erscheinen heutzutage alt, verstaubt und unpassend. Es lohnt sich jedoch, sich selbst zu fragen, gehört mir ein relevanter Anteil an einem fossilen Großkonzern? Bin ich Topmanagerin von einem solchen Konzern, zum Beispiel von Shell, BP, RWE, Cargill, Tesla oder BlackRock? Kann ich entscheiden, was produziert wird? Kann ich mir einen Bunker bauen, um mich vor dem Sozial- und Klimakollaps zu schützen? Kann das hier irgendwer? Ja, herzlich willkommen, wir sind alle Teil derselben Klasse. Grob gesagt, wenn man für das eigene Geld arbeiten muss und nicht primär das eigene Vermögen für sich arbeiten lassen kann, dann ist man höchstwahrscheinlich eine lohnabhängige Beschäftigte. Oder die eigenen Eltern sind es, der Vormünder oder EhepartnerInnen. In diesem Fall ist man kein Kapitalist. Eine Kapitalistin ist ein Mensch, der die Produktionsmittel besitzt, also zum Beispiel einen Konzern, eine Fabrik, eine Bank, ein relevant großes Stück Land, eine relevante Menge an Aktien. Diejenigen in hochrangigen Positionen oder mit relevantem Eigentum an den Produktionsmitteln sind sehr wenige im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Also jenen, die arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Da nehme ich an, gehören wir auch alle dazu. RentnerInnen zählen übrigens auch. Aufgrund ihrer Position im Produktionsprozess haben KapitalistInnen die Macht, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Etwa, wie viele Autos produzieren.